Hart gecheckt wird euch präsentiert von Prechtl. Regional einkaufen und genießen. Deine Supermärkte in der Region Rosenheim.
Hart gecheckt. Der Podcast zu den Star Bulls Rosenheim. Präsentiert von der OVB Sportredaktion.
Servus, liebe Eishockey-Freunde. Herzlich willkommen zu Hart gecheckt, dem Podcast der OVB Sportredaktion zu den Star Bulls Rosenheim. Mein Name ist Thomas Neumeier. An meiner Seite mein Redakteurskollege Marinus Obermeier. Servus, Marinus.
Servus, Thomas.
Ja, die Eishockey-Saison für die Star Bulls ist zwar zu Ende, wir bleiben aber auch in der Sommerpause nicht untätig. Hart gecheckt läuft weiter bis zum Start der neuen Eishockey-Saison, aber dann im 2-Wochen-Rhythmus und natürlich weiter mit besonderen Gästen. So auch die 101. Folge von Hart gecheckt. Wir gehen also in unser neues Jahrhundert und diesmal zu Gast bei uns im Studio. Herzlich willkommen, Lukas Steinhauer.
Hi, servus, freut mich.
Lukas, servus, uns gefreut, dass du dabei bist. Und ja, bei uns ist es Tradition, dass sich jeder Gast, der zum ersten Mal da ist, so mit 2, 3 Sätzen einleitend vielleicht kurz einmal vorstellt. Und ja, wir sind ganz gespannt auf deine Präsentation.
Boah, wo fange ich an? Ich bin Lukas Steinhauer, 33 Jahre alt, aus Rosenheim und ja, ehemaliger Star Bulls Spieler.
Und jetzt auch noch aktiv, oder?
Auch noch ein bisschen aktiv, ja.
Genau, du bist aktuell Torwart in der Bayernliga beim IHC Klostersee. Mit 33 darf man auch noch aktiv sein.
Ja, doch. Also ich habe ja mal ein Jahr lang Pause gehabt und genau. Das hat mir dann doch gefällt. Und jetzt machen wir das noch ein bisschen in Grafing, solange es Spaß macht.
Genau, genau. Auch bei euch ist die Saison beendet. In der gesamten Bayernliga ist sie beendet. Ja, wie ist denn so dein Saisonfazit? Erstens mal für IHC Klostersee und vielleicht dein persönliches?
Ich glaube, wir haben echt solide Saison gespielt. Also mit Platz 5 hätte jetzt wahrscheinlich vor der Saison keiner gerechnet. Mhm. Und wir waren echt zufrieden. Und in den Playoffs hat uns leider ein bisschen das Glück auch gefehlt. Mhm. Aber im Endeffekt waren wir echt zufrieden und auch persönlich war es okay.
Schaust du da noch jetzt auf Torwart, schauen ja immer Fangquote, Statistiken, das und das. Gibt dir das noch was nach der langen Zeit?
Ja, ich muss sagen, klar, schaut man schon ab und zu und man hat vielleicht irgendwo so eine grobe Nummer im Kopf, aber es ist halt nicht mehr so wie früher, dass man immer schaut und mein früher ist drum gegangen, ein Geld zum Verdiener. Ja. Jetzt ist mehr Spaß und deswegen, solange es einigermaßen passt alles, kümmere ich mich eigentlich nicht mehr so drum.
Werbung!
Habitere Marinus, wir sind ja gerade mittendrin in der Phase vor den Kaderentscheidungen bei den Star Bulls. Es gibt Abgänge, es gibt Umbrüche, aber bei uns bei Hart gecheckt nicht. Eins ist gewiss, auf die Treue und Konstanz unseres Partners Prechtl können wir uns absolut verlassen.
Definitiv, Prechtl bleibt unser Fels in der Brandung. Und für alle Fans heißt es jetzt, schnell sei. Am Freitag und am Samstag habt ihr nur Zeit, die Highlights der Südtiroler Woche zu genießen.
Genau, an die Marktstände warten nur noch 2 Tage original Südtiroler Spezialitäten wie Kaminwurzen, Südtiroler Speck oder herzhafte Bergwurst auf euch. Auch an der Kastheken wird's alpenländisch, mit Meraner Weinkäse oder der Kräuterhex.
Und wer morgen oder am Samstag noch nichts vorhat, im Prechtlmarkt in Raubling findet am Freitag und Samstag ein exklusiver Weinausschank statt. Da könnt ihr euch direkt durch die Südtiroler Tropfen wie Lagrein oder Chardonnay probieren.
Das Rosenheimer Weidefleisch kommt derer Woche übrigens vom Fischerhof in Flinsbach. Und außerdem gibt's frischen Spargel aus Schrobenhausen oder Amsberg zum aktuellen Tagespreis. Also, nutzt die nächsten 2 Tage, füllst die Vorräte auf und genießt das Wochenende.
Bei Prechtl, da geht's mal gut.
Werbung Ende.
In der Liga waren's ja sehr spannende Finals. 7. Spiel. Königsbrunn hat wieder mal dann den Titel gewonnen, gegen Schweinfurt. Ich glaube sogar mit kurz vor Schluss nochmal mit aufregenden Szenen und Siegtor, glaube ich, ist auch 6-5 war dann kurz vor Schluss gefallen. Wie hast du so auf das Finale geblickt und ist Königsbrunn ein würdiger Meister?
Ja, doch, ich darf schon sagen. Also, ich glaube, wir waren die ganze Saison über die Top-Mannschaft der Liga und naja, Schweinfurt hat echt eine gute Saison gespielt, die waren stark. Und es war klar, dass es im Endeffekt eine enge Serie wird, aber ich glaube, mit Königsbrunn ist ein verdienter Meister.
Es ist ja, glaube ich, eine ganz besondere Geschichte, weil Schweinfurt ja mit mehreren Ausländern spielt als die meisten anderen Mannschaften. Und ja, ich sag's jetzt auch mal gerade raus, da verkündet man vielleicht auch Königsbrunn etwas mehr den Titel, weil es ist ja doch, glaube ich, komisch, wenn ihr, sage ich jetzt mal, mit Feierabend Spielern dann gegen 8 bis 10 Profis spielt, oder?
Ja gut, das ist, glaube ich, generell so ein bisschen das Problem in der Bayernliga. Einfach diese Ausländerregelung, die es eigentlich ja nicht gibt. Im Endeffekt kann jeder so viel haben, wie er mag.
Es hat so ein bisschen ein Agreement
genau.
Und Schweinfurt und Burger, zwei von den 16 Vereinen, haben es nicht unterschrieben.
Genau, und mein, im Endeffekt, was willst du machen? Es ist, so ist es Eishockey, ob es jetzt Eidaitsch sein oder nicht oder sonst was. Es ist halt einfach so und im Endeffekt, mei, wir haben eine Freude, wenn wir es schlagen. Da bist du natürlich extra motiviert. Aber
ist das schon, also das ist dann eine größere Freude?
Ja doch, also ist schon irgendwo ein bisschen Ansporn da, dass man sagt, hey komm, den nicht sagen wir es jetzt. Ja. Also das schon.
Okay. Dann haben wir jetzt über die Saison geredet von Lukas Steinhauer. Dann sprechen wir über Lukas Steinhauer selbst. Wir haben da ein paar Daten.
Jetzt bin ich gespannt.
33 Jahre, klar, hast du ja schon gesagt, geboren in Rosenheim. Und das erste Wichtige, was mir aufgefallen ist natürlich, wenn man so der Karriere anschaut, du hast natürlich alle Jugendmannschaften in Rosenheim durchlaufen, Schüler, dann die DNL, Deutsche Nachwuchsliga. Und da hast du gespielt in der Saison 2007-08, warst du ein Torwartgespann mit Philipp Gruber.
Ja.
Es war die Saison, in der Philipp Gruber dann als knapp oder gerade 16-Jähriger dann auch in der ersten gefangen hat, mitgeholfen hat, dass Rosenheim einen Abstieg aus der Oberliga vermieden hat und dann ja nach Kanada rübergewechselt ist. Du hast seine letzten Spiele oder warst der letzte Tandem-Torhüter mit ihm?
Ja doch, ich habe eigentlich generell meine ganze Jugend mit ihm verbracht. Also alle zwei Jahre haben wir zusammengespielt, also wir sind zusammen groß geworden, haben viel zusammen erlebt, haben durch Höhen und Tiefen gegangen, würde ich mal sagen. Und ja, war schon immer spannend, dem zuzuschauen.
Ja, und natürlich auch ein super Bursch. War auch bei uns schon zu Gast im Podcast. Gibt es zwei Folgen. Kann man immer wieder nachhören, immer noch hörenswert. Wie verfolgst du seinen Weg so?
Ja, ich schaue natürlich immer, wie er gespielt hat, was er so macht. Also ich schaue schon immer, nach.
Seid ihr in Kontakt?
Nein, eigentlich nicht mehr.
Okay.
Das hat sich dann irgendwann über die Zeit einfach verlaufen.
Ja, ist ja im Sommer auch bloß kurz, weil wir da und.
Genau, ab und zu sehe ich ihn noch, wenn er im Sommer da ist, aber ja. An sich haben wir jetzt keinen großen Kontakt.
War das dann, ich meine, es war ja DNL, da ist er dann auch schon mal drum gegangen, um sich zu positionieren. War das dann ein Konkurrenzkampf oder wenn man so lange beieinander ist, glaube ich eher Späßeln?
Ja, mei, das ist das Spezielle am Torwart-Dasein. Du hast irgendwo immer den Konkurrenzkampf, aber am Ende bist du da immer wieder irgendwo Späßel, weil. Ja. Ich meine, das ist der Einzige, der das Gleiche durchmacht wie du. Und ist klar, kann nur einer spielen. Aber im Endeffekt musst du dir da irgendwo ergänzen, dass das auch wirklich funktioniert.
Konkurrent und irgendwie Leidensgenosse.
Ja, genau.
Zu der Situation kämen wir ja dann vielleicht nochmal später, wenn wir über die aktuelle Stables-Saison zu sprechen kommen. Wie es denn so ist mit zwei Torwart, die dann ein bisschen auf Augenhöhe waren. Du hast das ja in Rosenheim dann des Öfteren auch noch erlebt. Also mit Timo Herden war es ja ein richtig junges Torwartgespann. Dann warst du mit Luca Endres an der Seite, auch Andy Mechel ist einmal dazugekommen. Das war ein Kampf, aber kein direkter so Konkurrent aufs Blut raus, oder?
Nein, das nicht. Wie gesagt, das ist der Einzige, der weiß, was du durchmachst und du musst die gegenseitig unterstützen, sonst funktioniert es nicht. Weil wenn du da jetzt irgendwie wirklich einen riesen Konkurrenzkampf draus machst, dann leidet am Ende die ganze Mannschaft runter.
Ja.
Und da ist kaum geholfen.
Ja, war es eine Riesenmannschaft in der DNL. Rainer Max hat gespielt, ja, Domit Axenberger.
War ganz gute Jungs gehabt, ja.
Max Merandres, Marius Möchel.
Ja,
alle die ist dann
ja, auch. Ja, Zicki war noch da zum Beispiel. Zick, ja. Also, hat Spaß gemacht, ja. gute Zeit.
Ja. Philipp Gruber ist auch einer, der für jeden Spaß, glaube ich, auch zum Home ist. Was habt ihr so erlebt alles?
Haben wir viel miteinander gemacht. Also, wie gesagt, wir sind zusammen aufgewachsen. Ich kann mich noch erinnern, wir haben dann damals zur Mofa-Zeit alle unsere Roller gehabt und sind mit denen kreuz und quer durch den Landkreis gefahren, ob es im Wald war oder sonst wo. Also haben wir ein paar lustige Sachen schon gehabt.
Es ist ein gemeinsames Aufwachsen, ja. Weiß ich auch. Sehr schön. Ja, dann 2019, du hast noch DNL gespielt, aber du hast deine ersten Spiele in der Oberliga gemacht, im Herrenbereich.
Ja.
Für die Stables. Wie ist denn dann so, wenn man als DNL-Spieler oder als gebürtiger Rosenheimer, schaut man sich ja die Spiele von den Profis an, oh, man sieht, hey, da die spielen vor tausende Fans, die Stimmung ist eine andere und auf einmal bist du selber mit dort und spielst. Wie erlebt man das?
Es war irgendwo immer ein Kindheitstraum. Gell? Also seit ich denken kann, gehe in das Stadion und schau zu und habe immer gesagt, irgendwann will ich einmal in der ersten Mannschaft spielen. Und ja, irgendwann war das dann so der Weg, den man gegangen ist. Also es war dann einfach irgendwo so ein kleines Ziel, war erreicht.
Okay, so der erste Haken ist gemacht gewesen, oder? Es war ja eine besondere Saison, nein, es war eine Aufstiegssaison.
Das war die Aufstiegssaison, ja. Ich habe zwar nicht viel damit zum Tag gehabt, aber...
Ja, weil du noch Nachwuchstorwart warst.
Ja gut, ich war eigentlich schon fest in der ersten damals, ja, als Zweiter. Und habe dann eigentlich mehr oder weniger in DNL runtergespielt. Mhm. Aber wie gesagt, mit dem Aufstieg an sich, glaube ich, jetzt nicht so viel zum Tag gehabt. Ich habe 3 oder 4 Spiele gemacht
in dem Jahr. 4 Spiele stehen in der Liste.
Also.
Du hast ja dann fest mit der Mannschaft trainiert. Da waren ja erfahrene Spieler und es waren sehr erfahrene Torhüter. Der unvergessene Olli Häusler und natürlich Klaus Dalbert, der die Mehrzeit der Spiele im Tor war. Was schaut man sich da ab als Junge?
Ja, ich muss sagen, ich glaube, ich habe Klaus mehr beibracht wie er mir. Also war so technisch waren wir natürlich irgendwo aus 2 verschiedenen Generationen.
Das war eine andere Art des Torwartspiels, oder?
Schon oft, dass er dann gekommen ist und gesagt hat, Lucky, wie machst du das jetzt? Wie geht das? Also da haben wir dann eigentlich mehr, habe ich mit ihm gearbeitet als er mit mir. Aber klar, man schaut, kann sich immer irgendwo was abschauen, ob es irgendwie die Vorbereitung ist aufs Spiel oder generell, wie verhalten sich die Leute im Spiel. Ja. Also das sieht man einfach, wenn einer Erfahrung hat und der da ganz entspannt hinten drin steht, da kann man sich schon voll abschauen.
Es sind ja 20 Jahre Unterschied gewesen zwischen euch zwei und Klaus Dalbert. Ich meine, so viele Jahre erste Liga gespielt, Rekordtorhüter von der österreichischen Nationalmannschaft, so viele Weltmeisterschaften gespielt. Gibt es denn so irgendwas Spezielles, wo du sagst, hey, das war so ein kalter Hund, wenn er auf dem Eis war oder so?
Er war tiefenentspannt. Also okay. Egal was war, er war einfach, hat immer einen guten Spruch auf die Lippen gehabt, war immer locker. Also war, glaube ich, die ganze Mannschaft war relativ entspannt, sage ich mal.
Ja, du hast ja im Sturm auch etliche Sturm- und Verteidigung und auch ein paar erfahrene Recken mit dabei, die das Ganze dann angeführt haben. Ja,
war eine coole Zeit auf jeden Fall, ja.
Was ist dann so ein Geheimnis von so einer Meistermannschaft? Ein bisschen die Mischung?
Oder? Ja, ich glaube, die Mischung macht es. Da gehört einfach so viel zusammen. Du brauchst irgendwo diesen Lauf, du brauchst einfach Chemie in der Mannschaft und bei uns hat einfach irgendwo alles gestimmt dann. Mhm. Und es war halt auch zum richtigen Zeitpunkt. Ich weiß noch, wir haben ja zum Ende der Saison, glaube ich, nicht ganz so gut gespielt damals. Und dann haben wir die erste Runde eigentlich auch durch Glück gewonnen, in Spiel 7 damals, Overtime. Und dann hast du einfach diesen Lauf. Mhm. Und dann ist einfach eine besondere Chemie in der Mannschaft und dann marschierst du da durch.
Ja, gerade so. Jetzt die Star Wars sind ja jetzt in Spiel 6 ausgeschieden in den Playoffs. Waren diesmal eigentlich so ein bisschen der Favorit, weil sie ja Tabellendritter waren nach der Hauptrunde. Bei euch damals, ich sage nur Bad Nauheim, oder?
Genau.
Das war dann so diese Spiel, was geschnackelt hat.
Ja, ich weiß nicht, das erste Spiel in Nauheim haben wir, was, 10?
7 oder 7.
Also war auf jeden Fall hoch verloren. Ja. Da hätte jetzt auch keiner gemeint, dass wir da jetzt irgendwie nochmal was reißen. Und dann, ich weiß nicht, das Spiel 7, ich glaube, der Berger hat damals einen von der Linie runtergekratzt.
So 5 Minuten vor Schluss.
Genau, oder sowas, also ja. Es hätte auch vorbei sein können. Ja. Und dann hast du aber irgendwo diesen einen Moment, dann läuft's. Ja.
Braucht's solche Momente oder braucht's auch Leute, die so eine Spur mal entscheiden? Weil ich habe jetzt da bei Regensburg zum Beispiel das Gefühl gehabt, die haben einfach mehr Leute gehabt, die so eine Spur entscheiden, als die Star Wars Rosenheim.
Ich weiß immer nicht, ob man das am Spieler festmachen kann. Ja. Klar, mein, im Endeffekt, wenn du am Ende die Serie gewonnen hast und der hat 2 Tore geschossen, sagt jeder, boah, ja, der hat die Serie entschieden. Ja. Aber du kannst es halt nicht beeinflussen. Sondern du musst dir als Mannschaft irgendwie da reinkämpfen und dann auch das Quäntchen Glück haben, dass du da als Sieger rausgehst. Mhm.
Du brauchst ja den Torwart, der den Entscheidenden hält. Du brauchst eben den Verteidiger, ja, der den vor der Linie kratzt.
Egal wer. Im Endeffekt kannst du immer irgendwo eine Situation raussuchen und sagen, genau das war's jetzt. Ja. Also klar, ein guter Safe hilft immer weiter, ein guter Check hilft weiter. Du kannst jetzt alles durchgehen. Ja.
Einfach jede Sekunde ist wertvoll, ja. In deiner Nachwuchszeit Junior-Nationalspieler geworden. Da hat es eine World Hockey Challenge mit der U17 gegeben, wo du, glaube ich, richtig viele Spiele gemacht hast und wertvolle Erfahrungen gesammelt hast. Du hast auch bei 2 Weltmeisterschaften teilgenommen. U18 WM 2009 in den USA. Einfach mal WM in den USA zu spielen. Besonderes Erlebnis, oder?
Ja, es war schon cool. Also generell einfach eine Weltmeisterschaft, glaube ich, ist immer besonders und dann noch in die USA ist natürlich nochmal irgendwo extra cool.
Ja, Matthias Plachter war mit dabei, Tobi Rieder, Marcel Nöbels, Tom Kühnhackl. Also schon.
Da waren einige gute Jungs dabei.
Conny ja. Abelshauser und Norman Hauner.
Ja.
Genau. Ist leider nicht mit dem besten Ende für euch ausgegangen. Nein, ihr seid im letzten Spiel abgestiegen. Aber ihr habt unter anderem auch Tschechien geschlagen, habt die Slowakei geschlagen. Bisschen Fun Fact, Timo Pulkkinen ist damals drittbester Scorer geworden, der jetzt bei den Stables gespielt hat. Bei Schweden war Gabriel Landeskog dabei. Also es ist schon mal gegen solche eine Art zum Spielen.
Ja klar, du triffst halt dann irgendwo, sage ich mal, auf die Besten in deinem Jahrgang. Also es sind natürlich ein paar Jungs dabei, die es halt dann am Ende wirklich schaffen, den großen Schritt zu machen.
Ja. Das zweite war dann eine U20-Weltmeisterschaft mit dem Wiederaufstieg. Mhm. Also war mal abgestiegen und sofort wieder rehabilitiert, oder?
Ja gut, das war ja U18, dann U20, also waren ein paar Jahre dazwischen.
Ja.
Na, war auf jeden Fall eine gute Erfahrung.
Ja, aber da auch wieder Tobi Rieder, Marcel Nöbels, Abelshauser waren mit dabei, Leo Föderl ist dazu gekommen, Max Renner hat mitgespielt. Und du warst in einem Torwart gespannt mit Matthias Niederberger.
Ja, ich war eigentlich meine ganze Nachwuchsnationalmannschaftszeit mit Matthias zusammen.
Mhm. Jetzt ist er ja relativ in der Nähe in Minger. Hat er oft in Rosenheim zugeschaut, weil Manu Strodl, glaube ich, ist einer von seinen besten Spätzeln. Hast du noch irgendwie Kontakt? Hast du ihn getroffen?
Nein, gar nicht. Wir haben jetzt eigentlich nie so wirklich großen Kontakt gehabt.
Okay,
wir haben
okay.
uns bei den Maßnahmen gesehen, aber haben jetzt so eigentlich nicht voll miteinander zum Tor gehabt.
Wie siehst du seine Leistung in den letzten Jahren? Ich meine, er hat mit der Nationalmannschaft Erfolge gehabt. Er ist jetzt mit München im Playoff-Halbfinale.
Ich glaube, er ist mit der beste deutsche Torwart, den wir haben. Also er hat sich nochmal wahnsinnig gut entwickelt. Und ich muss sagen, ich schaue ihm immer wieder gern zu, weil er einfach sich schon echt gut bewegt und einer der Besten, die wir haben.
Ja, Marinus, der Lukas hat mit den zwei besten Torhüter aktuell Deutschlands zusammengespielt, oder? Damit mit Gruber und Niederberger. Oder darfst du noch jemand anderes ins Team nehmen?
Also ob der Niederberger noch einer der besten Torhüter Deutschlands ist, weiß ich jetzt nicht. Aber auf jeden Fall mit zwei der besten Torhütern Deutschlands.
Markus Frantrep muss man jetzt fast noch
nicht. Gut, nehmen, klar.
So wie
die Diskussion
hat.
Kannst du immer führen, kannst wer immer, jetzt ja. ist der Beste, wer nicht.
Sind wir froh, dass wir noch gute deutsche Torwart haben?
Ich glaube, wir haben immer gute Torwart gehabt und ich denke auch, dass wir immer gute Torwart haben werden.
Gehen wir weiter mit deiner Karriere. Du bist aus dem Nachwuchsalter raus und sofort in die DEL gewechselt. Hannover Scorpions. Und die waren damals amtierender Meister.
Die waren amtierender Meister, ja.
Hans Zach war der Meistercoach.
Ja, der war dann bei mir nicht mehr da.
Ja, genau.
Hat dann der Gründer übernommen.
Ja, aber zwei Jahre in Hannover. Du warst dann, glaube ich, mit einer Förderlizenz einmal nach Halle
genau.
ausgeliehen, hast dort Spiele gemacht. Wie ist das dann so? Kann man das ganz schwierig auch vorstellen? Du kommst zum amtierenden Meister, wo natürlich ein Torwart da ist, der seinen Stand hat, der, glaube ich, in die Playoffs damals richtig entscheidend war. Es ist die Saison nach der Meisterschaft ist sowieso immer schwierig für so einen Überraschungsmeister. Und du kommst jetzt da als Junger dorthin.
Ja, ich muss sagen, ich bin da ein bisschen neigerutscht eigentlich. Es war ja geplant, dass ich dritter Torwart bin, dass ich in Grafing, Förderlizenz nach Grafing kriege, Oberliga spiele zwei Jahre und dann schauen wir weiter.
Mhm.
Dann ist irgendwie alles ein bisschen anders gelaufen und dann bin ich da mehr oder weniger neigerutscht in das Ganze.
Ja.
Und dann hat es geheißen, so, du bleibst jetzt fest da.
Mhm. Und wie war dann so das erste Mal die EL spielen für dich?
Ich muss sagen, ziemlich entspannt.
Nein.
Ich glaube, mein erstes EL-Spiel war das entspannteste Spiel, was ich je in meinem Leben gemacht habe.
Du hast vor Klaus Dalberts gelernt.
Wahrscheinlich. Na, wie gesagt, ich muss sagen, da war ich wirklich, also ich glaube, ich war nie wieder so locker in einem Spiel. Also ich bin einfach hingegangen und habe funktioniert.
Okay, gegen wen war das? Wie hast du gespielt?
Es war gegen Berlin. Aha. Am Ende 3-2 gewonnen.
Okay.
Und wie gesagt, das war einfach, war da so in meinem Tunnel. Mich hat da nicht wirklich irgendwas interessiert.
Weil du auch gewusst hast, so ist es das nächste abgekackelt, oder?
Wenn du zu jung bist, dann machst du keinen Kopf. Carsten, du spielst morgen und gesagt, gut, passt, machen
wir. Aha. Wie hast du in so einen Tunnel reinversetzt?
Ich habe jetzt nichts Besonderes gemacht. Jeder hat irgendwo seine Routinen, aber bei mir war jetzt nichts Außergewöhnliches. So.
Einfach den Moment aufgesagt.
Genau.
Ja, der Weg ist weitergegangen innerhalb der DEL nach München und nach Schwenningen.
Ah, es war keine einfache Zeit. Ich habe sehr wenig gespielt. War schon eine harte Zeit. Immer wieder jede Woche auf der Bank hocken und irgendwo hoffen, dass du vielleicht doch mal spielen darfst. Und ja, war schwierig.
Wie siehst du das so von der Zeit jetzt, so ein Jonas Stettmer in Berlin? Der spielt halt dann einfach, ist ja auch noch ein junger Torwart. Straubing, Florian Bugl, gibt's ja da noch ein paar Beispiele. Simon Wolf hat auch ein paar Spiele in München gemacht.
Ja, ich glaube, die Zeit hat sich generell einfach geändert. Früher war es halt einfach so, du hast eine Nummer eins gehabt, die hat halt 40, 50 Spiele im Jahr gemacht. Mhm. Und der andere ist halt mal sporadisch, wenn es wirklich war, reingekommen. Und sonst war er halt fürs Training da.
Ich sag's jetzt nicht despektierlich gemeint, aber für die paar Spiele gelangt halt dann ein Junge, um Kosten zum Sparen, oder?
Ja, es war damals so. Waren viel Junge dann als Backup. Mhm. Die kosten nichts, die machen den Job. Ja. Wenn du Glück hast, hast du einen dabei, der irgendwo hänger bleibt. Mhm. Und den Rest tauscht man halt dann aus. So war das halt damals. Und das hat sich jetzt schon geändert, aber es ist, glaube ich, generell, es kommt kein Torwart mehr 50 Spiele im Jahr spielen. Es geht einfach nicht mehr. Und deswegen, glaube ich, ist es auch ganz gut, dass sich das jetzt geändert hat und die Junge einmal in eine 10, 15, 20 Spiele machen. Ja. Und nur so lernst du.
Weil das Spiel intensiver geworden ist, dass kein Torwart mehr 50 Spiele durchhält?
Ja, der Sport hat sich einfach geändert. Mhm. Also es ist alles schneller geworden, noch professioneller. Die Bewegungen für den Körper einfach noch mal ein bisschen anspruchsvoller geworden. Also du schaffst es eigentlich nicht mehr so viel zum Spielen.
Wärst du jetzt noch mal der 18-Jährige sein?
Ja, das ist immer eine schwierige Frage, weil keiner weiß, wie es dann war.
Ja.
Klar, wenn du jetzt so siehst, die jungen Burschen, okay, spielen mehr, aber ob du dann wieder in diese Situation kommen warst, weiß man nicht.
Mit dem Wissen natürlich. Hättest du das jetzt bereut oder bereust du das, dass du sagst, okay, ich bin damals in die DEL und hätte eher irgendwo geschaut, Spielpraxis?
Nein, ich bereue gar nichts. Im Endeffekt, ich habe mich damals immer für irgendwas entschieden. Mhm. Und man weiß davor nicht, wie es ausgeht.
Ja.
Und klar, wir haben damals gesagt, 2 Jahre Hannover, ich spiele 2 Jahre in der Oberliga. War vielleicht auch anders ausgegangen, wenn ich 2 Jahre Oberliga gespielt hätte, aber es war halt einfach nicht so.
Ich sage jetzt einmal, als Junge darf man sich nicht vorwerfen, dass man nicht mutig nur war und den Schritt nicht gemacht hat.
Na, du arbeitest, sag mal, dein Leben lang drauf hier und wenn das dann eintritt, dann klar machst du es. Also, dann ist es schwierig, dass du sagst, na, jetzt habe ich das Angebot, ich kann es schaffen. Also,
muss man es probieren. Also, das darf man sich dann auch nie vorwerfen, dass man es nicht gemacht hat.
Die ersten DL-Spiele waren jetzt auch nicht so verkehrt. Also.
Ja, natürlich. Sondern die Erlebnisse. Also.
Deswegen.
Die nimmst du mit und es gibt dann auch nicht so viele, die in dem Alter DEL gespielt haben.
Das
muss man natürlich auch sagen. Aber zum Spielpraxis sammeln und durchschnaufen bist du dann nochmal zum EHC Kloster gegangen.
Genau. Das war aber mehr aus der Not geboren, das Ganze, weil ich damals einfach kein Angebot mehr gehabt habe und eigentlich schon gesagt habe, okay, gut, das war's.
Okay.
Und bei denen ist dann Gott sei Dank einer abgesprungen und die haben mir dann kurz vor knapp angerufen und gesagt, magst du es nicht machen? Und dann habe ich gesagt, gut, dann machen wir das halt nochmal.
Und du hast das sehr erfolgreich gemacht, weil du bist dann zum Torhüter des Jahres in der Oberliga Süd gewählt worden.
Ja, das war eine ganz ordentliche Saison, ja.
Endlich mal wieder Spielpraxis, endlich.
Ja, mei, das ist im Endeffekt, darauf kommt es an. Und du hast halt auch einfach mehr Spaß, wenn du spielst.
Ja.
Wenn du halt jede Woche draußen hockst, irgendwann hast du halt keinen Spaß mehr an dem Ganzen. Mhm.
Also für so einen jungen Torhüter, Förderlizenz unbedingt das Muss, oder?
Ja, ich muss generell sagen, ich bin kein Fan von der Förderlizenz, weil dieses Rumgeschiebe oft kaum was bringt. Weil du bist halt mal da, du trainierst nirgends wirklich, du spielst nirgends wirklich, sondern heute bist du da, morgen bist du da. Ich finde immer, geh lieber Liga drunter, spiel und dann arbeite ich hoch. Mhm. Zum Beispiel jetzt der Neffin aus Ringsburg. Genauso muss es halt gehen.
Bestes Beispiel, ja. Du
spielst zweite Liga.
Du kannst deine Leistung zeigen, musst halt geduldig sein.
Genau.
Und jetzt hast du 2 Jahre gedauert und jetzt geht er rauf.
Ja, und du hast halt jedes Jahr gesehen, wie er sich immer ein bisschen weiterentwickelt, immer wieder ein Stück besser wird. Eigentlich der perfekte Weg.
Ja.
Klar, gibt es auch noch so Leute wie Stettmer zum Beispiel, der den Weg halt anders gegangen ist, hat auch funktioniert. Aber im Endeffekt, die Jungs spielen halt und das ist einfach das A und O.
Marinus, du hast eifrig genickt beim Thema Förderlizenz. Du bist auch der Meinung, dass manchmal eine schwierige Geschichte ist, oder?
Es kommt ganz drauf an, wie es die Vereine handhaben. Weil das hast du ja bei Christopher Kohler zum Beispiel, hast du ja gesehen, Förderlizenz für Rosenheim gehabt und dann ist er die Woche ist er da und dann trainiert er wieder da mit und du kommst nirgendwo richtig du trainierst mit verschiedenen Mannschaften, verschiedenen Torwarttrainern. Das ist dann schon schwierig. Aber wenn du jetzt Förderlizenz sagst und du bist das ganze Jahr wirklich bei dem Verein, dann ist natürlich schon was Positives.
Und gehst halt nur rauf, wenn drum einmal ja Platz frei ist.
Genau.
Oder sowas. Und ansonsten ist das deine Mannschaft.
Aber das ist halt leider bei der Förderlizenz meistens nicht der Fall. Ist halt dadurch, dass halt immer der Obere die Hand drauf hat eigentlich, sagen die halt immer, wo es lang geht.
Und jetzt sagst
du vor der Saison, okay, du bist fest unten, du bist wirklich, trainierst da, spielst da und wenn mal bei uns Not am Mann ist, dann kimmst du mal eine Spur hoch. Mhm. Dann darfst du auch wieder Sinn machen.
Ja, es ist, glaube ich, eine schwierige Geschichte, weil du brauchst natürlich das Vertrauen vom Trainer. Und der Trainer muss dann auch in der Liga drunter auch bereit sein, dass er sagt, okay, ich lasse den Jungen spielen, auf Gedeih und Verderb. Und wenn er Fehler macht, dann macht er Fehler, das muss er lernen. Aber jeder Trainer ist natürlich vom Ergebnis abhängig.
Genau. Ja, das Problem ist, dass die Trainer halt meistens eher eine Kader zusammengestellt haben. Die haben eher eine Leid und dann kommt halt irgendeiner dazu, der muss da irgendwo reinpassen.
Ja.
Und das ist halt immer schwierig.
Marinus, du hast einen richtigen Aspekt vorher erwähnt, dass man teilweise bei zwei verschiedenen Torwarttrainern auch arbeitet. Macht das was aus?
Aber das ist, glaube ich, gar nicht das Problem. Im Endeffekt oft ist, du kannst von beide was lernen.
Ja.
Die Frage ist halt immer, wie machen's die oder wie sehen die es? Mag der eine wirklich, dass du nur so spielst und der andere mag nur, dass du seinen Stiefel spielst oder sagen beide, okay, probier das aus, wenn's dir taugt, mach's und der andere macht's genauso. Mhm. Und dann findest du irgendwo einen Mittelweg.
Aber du stehst ja dann zwischen die Stühle, ein bisschen als junger Torwart.
Ja, aber es geht darum, dass du lernst. Du kannst als junger Torwart nicht nur lernen.
Und egal von welcher Richtung, dass
genau.
du was mitnimmst.
Also du kannst wirklich aus jeder Richtung was lernen, egal wer der Torwarttrainer ist, wer der Torwartkollege ist, du kannst überall, irgendwas kannst du überall abschauen. Mhm. Du musst halt nur für dich einen Weg finden, das alles irgendwo zusammenzubringen.
Ja.
Und das ist halt oft das Problem, dass du halt einen Torwarttrainer hast, der sagt, ey, du musst es so machen, obwohl es halt einfach nicht geht.
Ja.
Weil du halt vielleicht nicht die Größe hast oder nicht die Beweglichkeit hast oder was auch immer.
Ist es nicht oft so, dass der Trainer einen Ohren was sehen muss und der eine sieht vielleicht das anders?
Ja, ich glaube, das ist im Endeffekt immer das Ding, dass du brauchst halt einen Trainer, der einfach sagt, hey, du bist mein Mann, egal was passiert, mach.
Ja, weil mit einem jungen Spieler, also ich stelle mir vor, ich habe dann vielleicht eine Vision und sage, hey, der kann so weit kommen oder der kann das und das, wenn er so trainiert. Und dann kriegst du Einflüsse von alle Seiten.
Ich glaube, dass generell viele Trainer fehlt schon die Vision.
Okay.
Also habe ich oft das Gefühl, dass viele Trainer einfach, die haben einen jungen Spieler, der muss da sein, weil es irgendeine U-Regel gibt oder sonst was. Aber sie haben im Endeffekt keine Vision für den jungen Spieler. Sondern die haben ihn halt, weil er da sein muss.
Ja.
Und dann habe ich, keine Ahnung, aus der DNL den Topscorer, der ist jetzt bei mir in der Mannschaft und der muss jetzt die nächsten 3 Jahre vierte Reihe spielen und die scheinen tief spielen.
Indem wir haben seine ganze Stärke.
Genau. Und nach den 3 Jahren kann er vielleicht die Scheiben tief spielen, aber kann keine Tore mehr schießen. Also was mache ich dann mit dem?
Ist das auch dieser Leistungsdruck, den wir schon gesprochen haben? Als Trainer wirst du ja an Ergebnissen gemessen.
Definitiv, ja. Also das, glaube ich, spielt eine ganz große Rolle. Und deswegen sieht man es oft eigentlich in die guten Mannschaften, dass die jungen Spieler da mehr spielen. Also wenn du jetzt schaust, München, Berlin, Mannheim oder so, die oberen Mannschaften, bei denen spielen leichter mal junge Spieler als eigentlich in die unteren Mannschaften.
Aber die kommen mal mitziehen.
Genau. Und da kann ich halt vielleicht auch mal ein Spiel verlieren. Also keiner sagt, dass ich wegen einem jungen Spieler ein Spiel verliere. Weil das kann man der Alte genauso verlieren.
Jetzt könnte man sagen, die haben natürlich den Zugriff auf die besten Spieler, aber die haben natürlich auch das höchste Niveau. Also da muss ja ein junger Spieler erst einmal reinspielen.
Beides, ja. Also ich glaube, klar haben die immer irgendwo eine gute Nachwuchsarbeit. Ich bin großer Fan zum Beispiel von Berlin, die machen es einfach gut, die haben das mit den Förderlizenzen gut geregelt, die bauen diese jungen Spieler einfach auf. Die schicken die halt dann nach Weißwasser, dann spielst du mal 2 Jahre, dann holen sie die hoch und dann spielst du aber auch wieder. Du bist nicht irgendwo dabei, dass du dabei bist, sondern du spielst.
Du spielst eine gute Rolle, ja. Gibt es jetzt nur Beispiele von den Verteidigern Mick und Geibel und so weiter, Hörtler, die ja dann sogar Nationalspieler waren. Ja.
Und gesagt, die machen es halt einfach richtig. Du musst als Junge, musst du spielen, du musst Fehler machen dürfen. Nur so kannst du dich weiterentwickeln.
Aber das geht auch nur, sag jetzt mal, wenn es Trainer auch gibt, die sich mit der mit dem Ort, mit dem Verein identifizieren, die dann vielleicht, so wie in Berlin Ober, der halt dann länger dort ist, der vielleicht der Sportdirektor ist länger dort, dann hast du vielleicht auch die Gewissheit, dass du nicht beim ersten Fehler von einem jungen Spieler und beim ersten Spielverlust rausgeschmissen wirst oder einen Ärger hast.
Ja, ich glaube, es müssen halt alle irgendwo zusammenarbeiten. Die müssen halt alle das gleiche Ziel haben. Mhm. Ja, wenn ihr dann einen sportlichen Leiter habt, der halt sagt, du musst jetzt aufsteigen, dann hast du als Trainer den Druck.
Ja.
Ja, was machst du dann? Jetzt habe ich den alten Spieler, der halt Erfahrung hat und bei dem ich ungefähr weiß, was ich kriege. Mhm. Oder habe ich den jungen Spieler, wo ich weiß, der kann es, aber ich weiß halt nicht, ob er es abliefert.
Ja.
Dann setze ich natürlich wahrscheinlich eher auf den Alten, weil man der die Sicherheit gibt.
Der Alte spielt vor Spiel 1 solide, genau. Der Junge braucht.
Aber der Alte spielt halt 10. Seinen Stiefel durch.
Genau.
Da wird nichts mehr kommen. Bei dem Jungen kann es halt sein, dass der nach 5 Spielen explodiert.
Ja.
Und viel besser ist als der Alte.
Bei dir dann, eben, die Leistung war ja da, Torwart des Jahres in der Oberliga Süd. Und dann war der Ruf aus Rosenheim wieder da. 2015 bist du zu den Stables zurück. Und das ist eigentlich so bis jetzt der längste Station, weil du warst dann 5 Jahre hintereinander.
Ja, stimmt.
Ja, im Eishockey ist das lang.
Ja, ja, klar. Nein, für mich war es ja auch lang. Also wie gesagt, das war die längste Station, die ich gehabt habe. Leider hätte auch länger gekannt. Aber ja, es war schon schön, wieder zurück zum Kämmer.
Gut, dass du jetzt den Nachsatz zu dem Leider noch gesagt hast. Das hätte man nämlich anders deuten können. Aber schön dann wieder in der Heimat zum Spielen,
ja,
oder?
Doch. Ja. Bei uns ist es am schönsten.
Das stimmt auf alle Fälle. Es waren natürlich dann ein bisschen schwierigere Jahre, weil Rosenheim natürlich nach dem Aufstieg, den du noch miterlebt hast, sofort eigentlich durchgestartet ist und dann aber irgendwann einmal andere Mannschaften nachgezogen haben und da war halt vielleicht auch das Geld nicht so da in Rosenheim, dass man dann mithalten könnte. Jeder gute Ausländer war nach einem Jahr weg. Und auch da schwierig dann wieder, sag ich jetzt mal, für Ersatz zu sorgen und dass jeder wieder durchstartet und der Nächste. Das hat Franz Stier lang genug geschafft. Wie waren dann so die 2 Jahre DEL2? Ich meine, das zweite Jahr war natürlich dann ganz schwierig. Ich habe gestern mit Maxi Vollmeier gesprochen, der sagt, Wahnsinn eigentlich, aber vor allem diese Verletzungssorgen in dieser Saison waren so deftig.
Ja, ich glaube, in dem Jahr ist irgendwie gefühlt alles gegen uns gelaufen. Also es war wirklich von Verletzten über die Ergebnisse. Es hat einfach nicht sein sollen.
Ja.
Wir haben, glaube ich, eigentlich keine so ganz schlechte Hauptrunde gespielt. Das war ja eigentlich echt in Ordnung. Wir haben ja gleich bis zum letzten Wochenende noch irgendwo um die Pre-Playoffs oder was mitgespielt und sind ja dann eigentlich wirklich knapp in die Play-Downs gerutscht. Und dann hat es einfach nicht sein sollen. Also.
Aber das ist ja oft das Gefährliche, weil es ja dann die Mannschaften erwischt, die sich nicht dann vorbereiten haben können auf die Pre-Playoffs und die ein bisschen gehadert haben, dass man nicht in die Playoffs kommt. Und andere waren vielleicht schon bereit für die Pre-Playoffs.
Ja klar, ich glaube, dass das für den Kopf natürlich irgendwo einfacher ist, wenn du einfach schon einen Monat vorher weißt, okay, wir müssen in diese blöden Playdowns. Dann kannst du ja da irgendwo mental drauf vorbereiten. Und bei uns war halt einfach, ja, du rutschst da rein. Wir waren ja eine relativ junge Mannschaft, auch, die jetzt irgendwo vielleicht nicht die Erfahrung gehabt hat, die uns dann auch gefällt hat in die wichtigen Spiele.
Ja.
Und ja, dann ist einfach irgendwie alles bergab gegangen.
Hm. Du und Timo Herden wart ein sehr junges Torwart-Duo, mit Sicherheit das jüngste weit und breit in der ganzen Liga. Da war das Vertrauen auf alle Fälle schon mal da von Trainer- und Vereinsseite.
Hut ab, dass sie es so durchgezogen haben, muss ich sagen. Mhm. Also, ich glaube, ich war 23 oder was.
Ja.
Timo nochmal 2 Jahre jünger. Also, ja. Da von Anfang an zu sagen, hey Jungs, macht's einmal. Schon stark von Jana.
Mhm.
Aber ich glaube, wir haben mal die erste Saison, die wir zusammengespielt haben, eigentlich ganz, ganz vernünftig gespielt. Also, ich glaube, das haben wir ja damals in die Playoffs gekommen.
Ja.
Dann haben wir irgendwo das Vertrauen an der zurückgezahlt. Ja, wie gesagt, dann im zweiten Jahr ist es halt schief gegangen.
Und du warst auch einer der Beteiligten beim Rekordspiel damals, das jetzt abgelöst worden ist als Rekordspiel. Aber damals ist es auch in die dritte Verlängerung gegangen, glaube ich.
Okay, war dritte Verlängerung, ja.
Über 100 Minuten waren es auch. Ist dann Tyler Schofield,
also
entscheidend Tor geschossen hat, kurz nach Mitternacht. Erzähl mal so kurz, was macht man denn da so in den Drittelpausen, in den Verlängerungen?
War nicht voll, ich hätte das Spiel eigentlich gar nicht spielen sollen.
Weil?
Ich habe mir davor in der Runde davor vom ersten Spiel das Außenbandel gerissen beim Fußballspielen beim Aufwärmen. Oh.
Ach, okay.
Und ich glaube, das war dann das erste Spiel, wo ich wieder dabei war. Und dann.
Dann gleich das Rekordspiel.
Ich glaube, wir waren ja nach 10 Minuten schon 3-0 hinten.
Ja, ja.
Hat's geheißen, jetzt mal doch neu.
3-0 und 4-1 dann, genau.
Und ja, mei, dann spielst du einfach nur noch. Irgendwann, du funktionierst nur noch. Ich weiß nicht, ich bin irgendwann drin gestanden und habe mir gedacht, mei, ich bin echt fertig mit mir. Ich mag eigentlich nur noch heim. Also irgendwann bist du so an einem Punkt, wo du denkst, jetzt ist mir dann langsam egal, wer das Tor schießt, aber Hauptsache wir kommen heim.
Ja.
Und da haben wir es ja Gott sei Dank geschafft. Und dann haben wir eigentlich gedacht, das war jetzt so
ja.
Unser Moment.
Jetzt hättest du dieser Punkt sein können, gell?
Aber ich glaube, dann haben wir die nächsten zwei Spiele in der Overtime verloren.
Ja.
Gesagt, es hat einfach nicht sein sollen.
Ja. Wenn du da mit Außenbandriss und so weiter spielst, ich meine, erstens mal, man tappt das natürlich brutal rein, in die Schlitze steht man natürlich dann auch eng drin. Hat. Aber wie viel Ibuprofen sind reingegangen? Das?
Ja, es waren schon, aber zwei waren schon. Ja. Aber ich glaube, ob es Playoffs, Playdowns ist, ich glaube, es gibt wenig Spieler, die ohne spielen, naja, einfach jeder irgendwo was hat. Also du kannst nicht alle zwei Tage Eishockey spielen, ohne dass dir irgendwas wehtut.
Ja, gerade wenn du dann so eine Spiele mit Verlängerungen und so weiter, ich meine, bei Bietigheim haben wir es jetzt gesehen, glaube ich, in der DL2, die haben von 10 Spielen, glaube ich, 7 Verlängerungen gespielt.
Ja, wie gesagt, irgendwann bist du einfach miert.
Ja.
Also der Körper kann sich halt irgendwann nicht mehr so schnell regenerieren.
Ist natürlich aber brandgefährlich, gell, mit diesen ganzen Schmerzmittelgeschichten.
Ja, ja, aber
mit Marius Möchel haben wir da im Podcast einmal geredet. Der hat dann irgendwann einmal gesagt, jetzt reicht's.
Ja, ich glaube, da gibt es schon einige Spieler, die ein bisschen aufpassen müssen, aber meistens hast du ja irgendwo Ärzte oder Physios, die ein bisschen drauf schauen, dass einer jetzt nicht da zu viel nimmt. Aber ja, es gibt schon Spieler, die es halt schon ein bisschen übertreiben.
Gut, dann sind natürlich 3 Oberliga dazu gekommen. Auch da, ja, war Rosenheim einfach noch nicht so weit, wie es jetzt sind, sage ich jetzt einmal, oder zum Oberliga-Aufstieg, dass man sich da heute halt eine Mannschaft zusammengestellt hat, die es dann vielleicht auch schafft. Ich glaube, ihr habt es da noch mit sehr vielen jungen Spielern, mit sehr vielen Rosenheimern gespielt. Wie denkst du auf die 3 Jahre zurück?
Ich glaube schon, dass wir eine Mannschaft gehabt hätten, die es schaffen hätte können. Ich glaube einfach.
Hannover Scorpions waren halt da immer im Weg.
Zum Beispiel. Nein, ich glaube, das ist einfach, im Endeffekt war der Druck zu groß.
Mhm.
Es war wirklich einfach von Anfang der Saison, wir steigen auf.
Ja.
Kann nicht sagen, wir steigen auf. Klar, wir wollen aufsteigen, war ja klar, aber bei uns war immer so, wir steigen auf.
Mhm.
Und am Ende hätte man einfach ein bisschen mehr Zeit braucht und vielleicht ein bisschen ruhiger das Ganze, dann glaube ich schon, dass die Mannschaft das Zeit gehabt hätte, aufzusteigen.
Mhm.
Wir haben ja gute Spieler gehabt.
Also. Ja, das. Zweifelsohne.
Happy, Draxinger und das alle heißen. Also ich glaube, wir haben schon eine Qualität in der Mannschaft gehabt. Es war ein bisschen unruhig, das Ganze.
Gut, dann machen wir weiter mit deinen nächsten Stationen. Memmingen, Bayreuth, sind ja auch jetzt zwei Vereine, die ein bisschen in aller Munde sind, weil Memmingen ist im Oberliga-Finale, hat die Hannover Scorpions rausgehauen. Bayreuth geht raus aus der Oberliga. Schwierige Phase gerade da dort. Wie blickst du noch auf die zwei Vereine und auf die Zeit dort?
Ja, mal klar, schaut man immer so ein bisschen, was noch passiert. Und meine Zeit war okay. Bei Memmingen war das Corona-Jahr, das war irgendwo ein bisschen einfach schwierig. Da hast du mit dem Standort dann irgendwo nicht viel zum Tor gehabt, sondern du warst im Stadion, warst daheim und hast halt zwischendrin ein bisschen Eishockey gespielt, aber du hast jetzt an sich wenig Verbindung zu dem Standort aufgebaut.
Ja.
Und dann Bayreuth war an sich echt schön, aber es waren halt auch zwei sehr schwierige Jahre. Also
auch da schon, gell?
Ja, da war einfach viel Unruhe in dem Verein.
Ja.
Und einfach ein bisschen schlecht mit dem Geld umgegangen.
Ja, das kriegen sie jetzt noch zum Spüren. Aber du hast eine besondere Saison erlebt, und zwar Willi Järvelänens 43-Tore-Saison.
Mhm.
Wie hast du den Willi damals erlebt?
Gott, der Willi ist einfach ein kleiner Knipp. Ja, der hat halt einfach alles reingehauen, was er gekriegt hat. Also er hat einen guten Sturmpartner gehabt damals.
Ja.
Und der hat ihm halt wirklich jedes Spur die Dinger genauso hingelegt, wie er es braucht hat. Und dann war das Ding halt auch jedes Mal drin.
In Rosenheim hat er auch zweimal über 20 Tore geschossen.
Ja, er weiß schon, wo das Tor steht.
Also. Ja, absolut.
Man darf sich nicht zutrauen, dem Kleiner, aber er kann schon schießen.
Ja, ja. Und jetzt geht er nach Düsseldorf. Hat nochmal eine große Aufgabe vor sich. Du hast danach ein Jahr pausiert und hast jetzt gesagt, Eishockey juckt dich wieder. Du kannst nicht los.
Ja, wie gesagt, ich war eigentlich schon fertig mit dem Ganzen.
Ja.
Und dann hat irgendwann im Sommer Grafing nochmal angerufen, mit denen ist der Torwart abgesprungen. Ich habe gemeint, ob ich ihn nicht nochmal mehr hat. Und dann habe ich kurz überlegt und gesagt, doch, eigentlich macht es ja doch Spaß. Und es war schon schön.
Nein.
Nein, ich bin jetzt echt zufrieden so. Bisschen noch Hockey spielen.
Wie läuft das jetzt ab? Wie viel Training in der Woche?
Nein, ich bin so dreimal die Woche im Training.
Ja.
Dann halt Freitag, Sonntag spiel. Also es ist im Endeffekt nicht viel anders als jetzt in die oberen Ligen.
Ja.
Aber du musst halt nur arbeiten gehen dazu.
Und was machst du da?
Ich bin bei uns daheim in der Firma.
Beim eigenen Geschäft, gell?
Genau. Ja.
Dann sind wir deine Karriere, glaube ich, ganz gut durchgegangen. Dann hätten wir jetzt so ein kleines Spielchen.
Ein kleines Spielchen.
Unsere 60 Sekunden. Und Marinus, du stoppst die Zeit.
Mhm.
Das sind so kurze Satzanfänge. Und du musst die Sätze dann vervollständigen. Und wir schauen jetzt einfach einmal,
was rauskommt.
Ja, wie viel das wir unterbringen.
60 Sekunden. Präsentiert von Brechtl. Wo der Mensch zählt. Im Markt und im Team.
Wenn ich entspannen möchte, dann
hocke mich aufs Radl.
Mein liebster Urlaubsort ist
Italien.
Mein Berufswunsch war
Eishockeyspieler.
Mein Kindheitsidol war
Dominik Hašek.
Der beste Spieler, mit dem ich bislang zusammengespielt habe, ist
Blake Wheeler.
In der Kabine sitze ich neben
dem zweiten Torwart.
Wir ratschen dann meist über
Gott und die Welt.
Am Spieltag esse ich
Schinknudeln.
Vor einem Spiel muss ich unbedingt
Schlaffer.
Nach einem Spiel brauche ich unbedingt
am besten eine Massage.
Auf einer langen Auswärtsfahrt mache ich
Schlaffer.
Der berühmteste Kontakt in meinem Telefon ist
müsste ich jetzt schauen auf Ding der Grubi
und stopp. Ha, super, haben wir eh alle unterbracht.
Dauert ein bisschen länger als 60 Sekunden. Lohnt sich aber. Bewirb dich jetzt und werde ein Teil vom Brechtl-Team. Hier geht's mir gut.
Dominik Hašek interessiert mich. Warum?
Weiß nicht, das war irgendwie mein Typ damals. Das war, wie ich aufgewachsen bin, war das war mein Torwart.
Ja.
Danach war es der Henrik Lundqvist, war es danach.
Okay. Ja, Dominik Hašek, du bist Jahrgang?
92.
Da warst du ja fast noch zu jung, wer der eigentlich damals die Olympiade entschieden hat.
98. Ja, ich bin dann noch so, dann seit Buffalo-Zeit ja, und dann.
Ja. Weil das war ja damals das erste Mal, dass die ganzen NHL-Profis bei Olympia waren, 1998, und dann gewinnt er gerade Tschechien mit Dominik Hašek.
Ja, gut, der war Macht.
Ja.
Das hat lustig ausgeschaut, was er gemacht hat, aber es hat funktioniert.
Okay, der beste Spieler, mit dem ich zusammengespielt habe, Blake Wheeler, das war natürlich zur Münchenzeit. Mhm. Was hat der so gehabt?
Der hat einfach eine andere Sportart gespielt. Also ich werde nicht vergessen, wir haben Blake Wheeler und den Paul Stastny gehabt.
Mhm.
Und die zwei, die haben mit der Liga gemacht, was sie wollten.
Ja.
Also wenn die zwei Auftritt haben, dann tja, da haben wir nur Gewinner kennen. Also es war, wie gesagt, es war einfach ja andere Sportart. Das war alles schneller. Der hat geschossen, also ich glaube im Training keinen einzigen Schuss gehalten von ihm.
Okay.
Und es war Wahnsinn.
Dann bedanke ich mich für deine persönlichen Einblicke.
Sehr danke.
Jetzt lass uns aber noch ein bisschen über die Star Wars Rosenheim sprechen, und zwar über die aktuellen Entwicklungen. Also bei der letzten Folge, Marinus, haben wir ja schon gesprochen über die neuen Abgänge, die damals bekannt geworden sind. Jetzt hat noch zwei dazu gekommen. Verteidiger Dominik Tiffels und Oskar Autio. Und weil das Ganze ja so in unten weggefällt, reden wir nochmal ganz kurz über Dominik Tiffels. Ja, für mich war das ein absolut solider Verteidiger, um den jede Mannschaft froh sein kann.
Ja, absolut solider Verteidiger. Überragende Saison gespielt neben Shane Hanna.
Ja.
Natürlich auch ein bisschen dankbar, dass man neben so einem Eishockeyspieler spielen darf. Na, super, super Saison gespielt, solide, wie du sagst. Hat man nicht viel zu meckern gehabt.
Ja. Wobei ich aber nicht bloß die Zeit neben Shane Hanna geschätzt habe, sondern er hat auch zuvor an der Seite von, oder Kilian Kühnhauser und Tobi Beck haben an seiner Seite spielen können und haben da, glaube ich, ganz viel übernommen und haben da auch so solide gespielt, weil eben so ein Typ eigentlich neben einer spielt. Und auch das schätze ich und rechne ich dem Dominik Tiffels hoch an.
Ja, da hat er sehr gute Arbeit geleistet.
Weil ich glaube, neben dem Shane Henner können, glaube ich, vielleicht viele ganz ordentlich spielen, aber dass du selbst junge Verteidiger führst, das ist, glaube ich, nochmal eine andere Ware und auch das hat er sehr gut
gemacht. Ich glaube, einfach auch die Erfahrung. Gell? Kannst du als Junge halt wirklich profitieren, wenn du jemanden hast, der einfach weiß, was er macht?
Ja, der macht halt
auch. Der halt auch sagt, okay, du, pass auf, du machst das, den Rest mach ich. Ja. Dann ist es natürlich für einen jungen Spieler oft bisschen einfacher.
Der macht halt auch keine Sparifanker auf dem Eis, sondern spielt er es halt wirklich genau runter und da kann sich ein Junge dann ein bisschen drauf festhalten. Ja. Aber die Wogen sind, glaube ich, noch nicht ganz geglättet, dass Oscar Audio weg ist. Das hat für einen großen Aufschrei gesorgt. Marinus, wie war so dein Empfinden, wie du die Nachricht zum ersten Mal gehört hast?
Ja, ich habe ein bisschen damit gerechnet.
Wir haben ja schon öfters einmal ein bisschen geredet, auch im Podcast schon.
Genau, also natürlich, ich glaube, Außenszene, man hat nicht mitrechnen können, aber es war schon irgendwie so bei mir im Hinterkopf, weil er hat sehr wenig oder relativ wenig gespielt für Nummer 1 Torwart. Die Statistiken waren dann auch nicht mehr so gut, die Playoffs sowieso nicht. Mhm. Deswegen war schon irgendwie so im Hinterkopf, dass da theoretisch was sein könnte. Dass es am Ende wirklich so schnell passiert, hätte ich aber auch nicht gedacht.
Ja, wir haben schon auch immer gehört, dass die Unzufriedenheit ein bisschen größer wird in der Kabine beim finnischen Torwart. Wir haben auch gesehen, wenn er mal auf der Tribüne sitzt, weil natürlich 4 Feldspieler-Kontis gespielt haben, dass da der Blick auch relativ grantig war. Natürlich verständlich, du kommst mit anderen Ambitionen her. Es ist ein Jahr vor dem normalen Vertragsende gewesen, da geht's vielleicht auch um einen neuen Vertrag, du musst dich positionieren. Und das Ganze war halt dann vielleicht auch nicht mehr, die Fangquote war schlechter, der Gegentorschnitt war höher. Gerade das legt man ja einmal vor, wenn es um einen neuen Vertrag geht. Und damit, ja, ein bisschen weniger Shutouts hat er gehabt. Also es war alles ein bisschen negativer als in den 1,5 Jahren davor. Und da, glaube ich, kommt man dann als Oscar Audio schon auch ins Überlegen.
Ich glaube, als Nummer 1 halt, willst du immer spielen. Und wenn du halt dann, keine Ahnung, 3-4 Spiele lang nicht spielst, bist du irgendwo unzufrieden. Und dann ist es aber irgendwo schwierig dann zu sagen, hey, deine Statistik war am Ende nicht so gut, wenn du halt bloß alle paar Wochen mal spielst. Mhm. Es ist halt einfach leichter, wenn du sagst, hey, ich spiele. Ja. Heute habe ich mal einen schlechten Tag, egal, ich spiele am Sonntag wieder. Ja. Dann ist es natürlich irgendwo leichter, über diese Saison bessere Statistiken zu haben. Aber ja, im Endeffekt, vor allem als Ausländer, ist halt das Ding, du musst halt performen. Und wenn du dann halt nicht die Leistung bringst, klar muss der Verein irgendwann sagen, pass auf, es geht nicht. Ja. Weil lieber stehe ich halt einen Deutschen ins Tor und hab vielleicht vorne nochmal einen Ausländer drin.
Wir haben ja geredet im Podcast vor den Playoffs, was denn passieren wird in der Torwartaufstellung und wie dann die Conti-Zusammenstellung ist, weil das hat ja dann einen Sturm auch beeinflusst. Unser Konsens war ja ein bisschen, wenn Oscar Audio nicht spielt, dann ist eigentlich der Vertrag für die nächste Saison auch in Frage gestellt, weil wenn ich einen Conti-Torwart habe und ihm nicht einmal in die Playoffs dann das Vertrauen gebe. Und dann war es aber so, er hat im ersten Spiel gespielt, und dann war aber Rosenheim 2-1 in Führung und dann fällt das 2-2. Und da haben wir eigentlich gesagt, boah, das geht ein bisschen auf ihn. Ja, es sind dann so gewisse Szenen, wo man auch sagt, den muss er vielleicht auch haben oder Audio in Bestform hat den auch. Also das kommt dann auch noch dazu.
Ja gut, das ist natürlich als Torwart immer das Ding. Wenn halt mal einer durchrutscht, dann schaust du halt leider blöd aus. Es konnte ja immer passieren, ich glaube.
Ja, aber
gerade wir haben alle schon ein paar Eier gekriegt. Und werden auch nur ein paar kriegen, aber klar, in die Playoffs oder so im entscheidenden Spiel ist es halt ärgerlich. Ja, ist ja klar. Aber es ist halt auch schwierig, wenn du in die Playoffs dann jedes Spiel dein Torwart wechselst. Das ist halt auch.
Hat jeder jetzt 3 Spiele gemacht?
Ja, finde ich nicht gut. Also,
meinst du brauchst in die Playoffs einen Stammtorwart?
Ja. Oder zumindest in die Playoffs gehen und sagen, hey, du bist mein Mann. Und klar, wenn du dann 3-0 hinten bist, dass du dann sagst, okay, irgendwas müssen wir ändern. Ja. Klar, aber dass ich jedes Spiel wieder hin und her wechsle, ist halt schwierig, weil keiner irgendwo im Endeffekt das Vertrauen hat, dass er sagt, ich bin's, sondern der gehst in das Spiel rein und denkst dir, boah, wenn ich heute nicht mein bestes Spiel spiele, dann spiele ich nächstes Spiel wieder nicht.
Dass ich noch so einem Rekordspiel wechselt, weil der Torwart auch mal mir das, glaube ich.
Das ist.
Ich meine, ein Torwart ist ja da noch mehr, der muss ja die ganze Zeit auf dem Eis sein und in der Vollspannung.
Klar, das ist irgendwo okay, aber. Selbst da mal den Torwart fragen, wie er sich fühlt. Ich glaube, Ringsburg hat auch nicht gewechselt.
Die haben nicht gewechselt, nein. Also, Neffin hat durchgespielt.
Aber wie gesagt, ich bin ein Fan davon, dass ich vor die Playoffs eine klare Ansage mache. Du bist der Starter, du spielst.
Ja.
Und klar, wenn dann irgendwo am Ende 3-0 hinten bist, dann
musst
du irgendwas ändern, ja, genau, weil sonst schaust blöd aus. Aber an sich bleib bei einem erstmal und gib die Jungs das Vertrauen.
Ich versetze mich natürlich ein bisschen in die Lagerreihe. Ich habe selbst nicht Eishockey-Torwart gespielt, aber du bist der Stammtorwart. Du hast die Kontingentposition, du hast deinen Vertrag für 2 Jahre verlängert, fühlst dich eigentlich ein bisschen heimisch und bist Publikumsliebling. Und dann kommt einer zurück, der natürlich auch in Rosenheim alles und jeden kennt. Und auf einmal ist er auf Augenhöhe und hat sogar bessere Statistiken wie du.
Das gehört zu dem Business dazu. Also klar, egal ob du jetzt einen langen Vertrag hast oder nicht, im Endeffekt musst du jeden Tag performen.
Mhm.
Wir machen es alle lang nur, dass wir mit sowas umgehen können, dass nicht lustig ist. Ist auch irgendwo verständlich.
Ja.
Aber im Endeffekt musst du deinen Job machen und dann schauen, was passiert. Die Kunden, die für einen holen oder wie der performt. Weil es kann auch sein, dass der Tower, mit dem du letztes Jahr zusammen warst, nächstes Jahr auf einmal explodiert und die Saison seines Lebens spielt.
Ja.
Das kann halt alles passieren. Also musst halt irgendwo dann abschütteln.
Mhm.
Und klar, dass du dann am Ende vielleicht sagst, okay, ich weiß nicht, ob das halt nur meine Zukunft ist da oder ob ich nicht lieber irgendwo anders hingehe und sage, ich mag wieder mehr spielen, kann ich auch verstehen.
Ja. Ich meine, das war in der Pressemitteilung von den Star Wars, war es ja relativ eindeutig, dass sie ja geschrieben haben, dass Oscar Audio mehrfach angetreten ist und den Wechselwunsch geäußert hat. Ich glaube, er wollte halt dann richtig weg, Marinus, oder?
Ja, aus seiner Sicht vermutlich ja verständlich. Er wollte diesen Zweikampf aus dem Weg gehen. Ich glaube, das kann man so sagen.
Mhm.
Er will die klare Nummer 1 sein und das wäre da in seinem neuen Verein, was gerüchtet wird, wahrscheinlich auch sein. In Rosenheim wäre es nicht gewesen und aus seiner Sicht verständlich und dass die Star Bulls dann auch sagen, passt, machen wir. Kann man ja einer, denke ich, auch nicht verübeln.
Ja, da kommt dann wieder auch der Gedanke auf, dass ja die Contis in Rosenheim vielleicht auch in der Offensive nicht so produziert haben und dass du ja dann vielleicht auch nochmal Möglichkeiten hast auf dem Feld, die Contis anders zu ordnen. Jeder Abgang ist vielleicht einmal wieder eine Chance und eine neue Herausforderung.
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, für einen Verein ist generell immer einfacher, wenn sie sagen, sie können die Ausländer stellen, an die Stürmer geben oder an die Verteidiger, als einfach ohne für einen Torwart herzugeben.
Es ist schwierig.
Es ist halt, mal im Endeffekt, den brauchst du immer, die ist weg, die Lizenz.
Ja.
Und dann hast du halt vorne einfach nur noch 3. Das ist halt immer so ein bisschen schwierig.
Wenn es dann fuck geht im Tor, dann kannst du ja mit einer zusätzlichen Lizenz nur nachgreifen.
Genau,
das ist,
kannst aber, du ja immer.
Ja. Jetzt geht es um die Nachfolge von Oscar Audio. Die Tendenz geht dazu, dass sie wirklich die Kontingentstellen im Feld besetzen und dass 2 deutsche Torhüter ja nicht kommen sollen, weil einer ist ja schon da mit Chris Kulatz, aber ein deutscher Torwart soll noch kommen. Ich glaube, du hörst es auch gern, wenn ein deutscher Torwart in Rosenheim drinsteht, oder?
Jetzt ja, nichts mehr. Am besten war es ein Rosenheimer. Also.
Ja.
Das war natürlich das
haben
Beste.
Haben wir einen mit Chris Kulatz?
Ja, kann man vielleicht noch irgendwann holen.
Der spielt bei Klostersee.
Nein, der ist vom Markt, das ist vorbei. Die Zeiten sind
okay,
vorbei.
Okay. Und Philipp Gruber hat auch noch einen Vertrag?
Ja, ich glaube, das dauert auch noch ein bisschen.
Ja.
Nein, aber ich weiß nicht, keine Ahnung. Dann haben wir noch einen Bittner, der gerade unterwegs ist.
Der ist in München noch engagiert, glaube ich.
Ich weiß nicht, wie die Jungs aus der DNL, wie die sich schlagen. Ob da einer...
Ja, Luis Müller?
Die Zeit irgendwann mal das also, zeigt dazu
hat. Also, glaube ich, gut entwickelt, nachdem er lange verletzt war.
Also,
dann war Anton Röckel war ja U17-Nationaltorwart.
Das ist immer schön, wenn deutsche Torwart spielen.
Also, klar, ja.
Freut uns das als Torwart immer nur mehr, als wenn wieder irgendwo ein Ausländer kommt, der halt irgendeinem Deutschen wieder einen Platz wegnimmt. Weil ich glaube, wir haben nur gute Torwart in Deutschland und die Jungs müssen halt spielen.
Ja. Und die Rosenheimer Torwartschule ist ja immer noch bekannt.
Ja, die war, glaube ich,
immer noch gut,
die letzten 20 Jahre ganz okay.
Absolut, absolut. Jetzt gibt's aber auch schon Neuzugänge. Thomas Rubisch, den Stürmer, Mittelstürmer von Weiden und Ryan McKiernan, Verteidiger aus Frankfurt, 37 Jahre, bald noch 36, im Mai, glaube ich, wäre er 37. Erfahren, hat 2x DL gewonnen, die Champions Hockey League auch gewonnen. So ein erfahrener Verteidiger, auch wenn er 36 ist, im Eishockey manchmal noch kein Alter, gell?
Nein, Erfahrung ist immer gut. Ich sage immer, es ist schwierig, wenn einer von oben runterkommt. Es ist halt irgendwo immer eine gewisse ein gewisser Druck da und den zu erfüllen ist halt nicht so einfach. Also es ist, die zweite Liga ist halt nicht irgendwie eine Bumper-Liga.
Ja.
Und oft sind halt dann auch die Erwartungen an einen ehemaligen DEL-Spieler nochmal ein bisschen her. Am besten die Leiben halt ein bisschen Zeit lassen und dann schauen, was er macht. Aber ich glaube, dass es eine gute Verpflichtung ist.
Hm. Rinus, Ryan McKiernan?
Ja, volle Zustimmung. Von der Erfahrung her, glaube ich, kann er in der Defensive weiterhelfen, ist ein Rechtsschütze. Mhm. Sehr wichtig. Bin gespannt.
Ja. Rechtsschütze mit so viel Erfahrung und deutschen Pass findet man, glaube ich, selten in der DEL2. Soll auch auf Fitnesslevel hoch 10 sein. Also auch da merkt man dann vielleicht die 36, bald 37 auch nicht.
Ja, ich glaube, dass dieses Fitnesslevel generell mittlerweile in der DEL so hoch ist, dass da kaum mehr Leute gibt, die irgendwie nimmer in Shape sind. Also es ist halt nimmer wie früher, dass halt irgendwo der 36-Jährige mit 10 Kilo zu viel rumläuft und das halt nur ein bisschen mit Erfahrung wettmacht, sondern jetzt, glaube ich, musst du einfach topfit sein. Also da darf ich mir jetzt keine Sorgen mehr machen.
Das hat mir übrigens auch Maxi Vollmeier gesagt, zu lesen in großen Abschiedsinterviews in den UVB Heimatzeitungen in den nächsten Tagen.
Ja, deswegen ist er weggegangen. Wollte er nicht mehr trainieren.
Das hast jetzt du. Pass auf, der spielt ja die nächste Jahr.
Ja, wenn wir schon so einen Spaß haben.
Aber das hat
voll, ich habe immer gern gespielt.
Ja, mit ihm.
Habe ich Spaß gehabt immer. Ja.
Aber das hat er gesagt, das war so mit der größte Unterschied in den 12 Jahren, was ich in Rosenheim,
ja, genau,
dass das diese Liga sich anders entwickelt
hat. Das Niveau hat sich schon extrem entwickelt. Also, wenn ich jetzt so zurückdenke an meine ersten Oberliga-Jahre oder so, das war schon nochmal ganz, ganz was anderes.
Ja.
Also, ich sag mal, Oberliga damals war vielleicht so wie jetzt Bayernliga, wenn nicht sogar nur einen Ticken schlechter zum Teil.
Ja.
Also, waren schon auch ein paar wilde Mannschaften unterwegs. Hat sich schon geändert.
Ja.
Aber es ist halt generell, der Sport ist einfach, ist halt alles professioneller, gell?
Ja. Also, ja, gut, schaut nicht.
Einerseits nicht, andererseits warst du in der Kabine früher schon noch ein bisschen lustiger. Also, das war schon anders früher. Du,
das vermisst halt man schon, gell?
Doch irgendwo nochmal ein bisschen einen anderen Spaß gehabt in der Kabine als heute. Also heute ist das halt wirklich.
Ist es zu verbissen?
Es ist Arbeit. Das sind halt zum Teil nicht mehr deine Mitspieler und Kollegen, sondern es sind halt wirklich Arbeitskollegen.
Ja.
Und so ist es halt oft dann in der Kabine. Du gehst dann rein in die Arbeit und danach gehst heim. Und früher war es halt so, du bist da hingegangen zu deinen Spätzeln und dann bist halt dann auch zum Mittagessen gegangen und zum Kaffeetrinker und hast einfach gute Zeit gehabt.
Mhm.
Das ist halt heutzutage schon ein bisschen weniger geworden, das Ganze.
Gut, dann schauen wir noch auf die Spiele, die noch in Deutschland sind. Ich möchte ein paar Tipps von euch haben. In der DEL sind die Halbfinals. Eisbären Berlin gegen Köln, München gegen Mannheim. Wer wird Deutscher Meister?
Mannheim.
Haben wir einen guten Lauf jetzt, gell? Marinos?
Ja, am Ende wird es sowieso immer Berlin.
Ja. Weil die noch keine Playoff-Serie verloren haben.
Ja, die haben halt irgendwo so dieses Ding in dem Verein. Das ist halt einfach, da ist irgendwie eine Magie dahinter.
Ja, so das FC Bayern gehen schon fast, gell, in den Playoffs. Ich hoffe trotzdem, und das hängt vielleicht jetzt vom Spiel jetzt an diesem Mittwoch ab, wo wir aufzeichnen, das Spiel war noch nicht, Spiel 4 der Serie zwischen Berlin und Köln. Ich hoffe, allein wegen dem Kofi, dass Köln das Ganze einmal schafft.
Ich war auch für Köln, also denen darf ich es einfach gönnen, aber ich glaube, dass der Mannheim, die machen schon einen guten Eindruck.
Ja. Die EL2, Krefeld gegen Kassel. Das heißt, damit ist Dresden jetzt endgültig abgestiegen, weil es gibt einen Aufsteiger.
Man muss ja nicht aufsteigen.
Also ja.
Endgültig ist da noch nicht mehr.
Aber gemeldet haben sie.
Gemeldet, ja, aber gibt es ja immer Diskussionen, ob Geld da ist oder nicht.
Ich glaube, so viel Geld da reinputtert, die müssen fast.
Wenn du gemeldet hast und du wärst Meister und steigst da nicht auf, dann reißen da die Fans das Stadion zusammen.
Ja, dann spielt halt Krefeld nächstes Jahr in Düsseldorf oder so, wenn sie kein Stadion mehr haben.
Ach so, ich meine, die spielen in Düsseldorf, wer Kassel Meister wird.
Nein, das glaube ich nicht.
Ja, der Tipp ist Krefeld.
Ja, ich sag auch, die Saison war zu eindeutig, als dass das noch scheitern sollte.
Ja, es wird halt spannend, jetzt, da ich das wieder gesweept haben, jetzt haben sie doch lange Pause, das ist oft nicht so hilfreich für die Mannschaften. Mhm. Das hast du oft gesehen, dass Mannschaften, die dann ein paar Tage frei gehabt haben, sie echt schwer da haben.
Ja.
Ist so eine Pause dann ein größerer Nachteil, als wie wenn du jetzt zweimal so im Spiele gehabt hast? Ich meine, Kassel hat jetzt auch schon viel Verlängerung gehabt gegen Bietigheim.
Ja, du bleibst dann irgendwo im Rhythmus. Also irgendwas hat's. Also klar, du bist immer so frisch, aber irgendwie dieser Spielrhythmus, der hilft dir dann schon. Mhm. Weil wenn du jetzt doch irgendwie dann mal eine Woche gar nicht spielst, dauert's halt schon wieder ein bisschen, bis du reinkommst. Und die anderen sind halt wirklich voll im Lauf.
Wo hilft der Spielrhythmus mehr? Am Körper oder am Kopf?
Beiden.
Weil der Kopf ist, glaube ich, der, wenn immer on fire bleibt.
Ich glaube, das ist eine Mischung aus beiden. Ich glaube, in die Playoffs, selbst wenn du jetzt mal eine Woche Pause hast, du kannst dich in der Woche nicht mehr regenerieren.
Also, du schaltest nicht ab, oder?
Vom das Kopf geht her, nicht. Oder? Und da ist dann besser, wenn du irgendwo in dem Spielrhythmus bist, weil da funktionierst du halt einfach nur. Und da funktioniert der Körper einfach.
Okay.
Trainiert bist halt dann auch. Und bei den anderen, die sitzen halt eine Woche daheim und die werden halt gerade langsamiert und müssen dann den Motor wieder umschmeißen und
okay.
Das ist halt so einfach.
Ja. Und dann wird in der Oberliga noch gespielt. Und zwar geht es dann darum, wer KAF Bayern ablöst und als Meister der Oberliga aufsteigt in die DEL2. Und da ist ein ehemaliger Verein von dir dabei, Memmingen. Und da ist Deckendorf dabei mit Torhüter Timo Pillmeier. Immer noch eine Granaten.
Naja, die Serie kann ich gar nicht einschätzen. Da muss ich sagen, also das vielleicht auf Memmingen tippen, aber ich glaube, da kann alles passieren.
Die Regel besagt ja, dass der Verein, der Hannover raushaut, auch aufsteigt am Ende. Ich glaube, das war jetzt die letzten Jahre immer so. Deswegen
seid ihr nie aufgestiegen. Das wäre ja Wahnsinn.
Ja.
Ich darf jedem Verein gönnen, der die Scorpions raushaut, aber ich glaube, dass Timo Pielmeier und Co. doch nur die bessere Mannschaft sind.
Da sprichst du nur mit deiner jungen Fanseele, der damals die Rosenheimer Niederlagen in Hannover miterleben musste.
Wir haben ja alle miterlebt.
Ja, stimmt. Klar.
Manche näher als andere.
Aber du sprichst mit einem Spieler, der bei den Hannover Scorpions gespielt hat.
Mhm. Der war schon so lange. Aber das hat irgendwo der eine Verein und mit dem anderen nichts mehr zu tun.
Ja, das stimmt.
Schon verjährt.
Ja. Aber ich bin auch, jetzt sind so viele anstrengende Versuche gewesen mit viel Kohle und bekannten Namen aufzusteigen und jedes Mal wieder gescheitert. Also das ist schon
ein... Du kannst dir den Aufstieg einfach nicht erkaufen. Das geht einfach nicht.
Man muss schon eine Mannschaft
halt
sein.
Alles. Es muss halt, wie gesagt, es muss alles passen. Und klar, es muss eine Qualität da sein, aber die Jungs müssen halt auch zusammen halt funktionieren. Da habe ich halt das Gefühl, dass das halt nicht so funktioniert. Wenn du es so lange mit so viel Geld probierst... Dann wird es vielleicht irgendwann nochmal ein bisschen einen anderen Weg einschlagen.
Ja, das ist das, was viele Fans irgendwie verwirrt, dass sie es jetzt jahrelang eigentlich mit dem gleichen Weg versucht haben. Immer wieder gescheitert und immer wieder genau das Gleiche probiert.
Ja.
Aber es ist halt der einfachste Weg. Zum sagen, hey, gib viel Geld aus und hol mal gute Namen und hoff dann drauf, dass es funktioniert.
Ja, du brauchst vielleicht eine vierte Reihe einmal in die Playoffs, wenn die Saison lang ist.
Ja, generell, du brauchst einfach ein paar Charaktere, die halt auch irgendwo, sag ich mal, die Drecksarbeit erledigen.
Das ist Ding, O-Reißen und mitziehen.
Das fällt mir da halt zum Teil ein bisschen. Und klar, im Endeffekt, die Tiefe in dem Kader ist auch immer nicht so. Also ich weiß nur, die zwei Jahre, wo wir gegen die gespielt haben, die waren nach unserer Serie, waren die einfach tot. Also da, die hast du auch geschaut und hast so gesagt, da geht nichts mehr, da war der Tank war leer. Weil die halt mit zweieinhalb rein gegen uns versucht haben zu marschieren.
Ja.
Ja, geht halt irgendwann nichts mehr.
Also halt doch Rosenheim dann schon die Hannover Scorpions jetzt mit raus.
Wir haben die Vorarbeit geleistet.
Genau. So, alles andere war ja Vorarbeit, war das jetzt. Einen Hinweis habe ich oder zwei Hinweise. Also nicht nur die Redaktion der OVB Sport oder die OVB Sportredaktion. Und die Macher von Hart gecheckt machen weiter, auch in der Sommerpause, sondern alles Wissenswerte zum Eishockey gibt's natürlich auch in den OVB Heimatzeitungen und auf allen sozialen Kanälen von OVB Media. Und wir haben ja zu unserer 100. Ausgabe eine Verlosung gehabt. Und damit mit dieser Ausgabe jetzt, mit der Veröffentlichung, ist jetzt der einzelne Schluss. Und wir werden die Gewinner benachrichtigen, wir losen es aus. Es hat einen Schläger, ein Trikot von den Star Bulls und einen Merchandise-Gutschein von den Star Bulls zu gewinnen gegeben und natürlich auch noch zwei Gutscheine von unserem treuen Partner Edeka Brechtl. Und die verlosen wir jetzt und werden euch als Gewinner benachrichtigen. Ich habe gar nicht gedacht, so eine kleine Klippe haben wir drin gehabt, gell, bei den Fragen. Zwei Fragen waren ja zu beantworten. Die einfachste, die fast jeder Einsender beantworten konnte, war, mit wem der erste englischsprachige Podcast war. Und den haben wir mit Oscar Audio aufgenommen. Die zweite Frage war, wer am häufigsten bei Hartgecheckt zu Gast war. Und die war ein bisschen knifflig, weil es war jeweils viermal Jari Pasanen und Maxi Vollmeier. Und beide als Antwort haben relativ wenig gehabt. Wir danken trotzdem für alle Einsendungen. Die Einsender werden von oder die Gewinner werden von uns per E-Mail benachrichtigt. Und dann machen wir einen gemeinsamen Termin aus für die Übergabe der Gutscheine und der Preise. Und wir danken uns sehr herzlich für die Einsendungen. Waren unwahrscheinlich viele und auch für das Lob, das wir mitbekommen haben für unseren Podcast Hart gecheckt. Das nehmen wir sehr gerne auf und wir freuen uns natürlich weiter auf eure Meldungen und auf euer Zuhören. Das war die 101. Folge von Hart gecheckt, dem OVB-Podcast zu den Star Wars Rosenheim. Wir bedanken uns ganz herzlich, Lukas Steinhauer. Super Gespräch und hat uns gefreut, wenn du irgendwann mal wieder bei uns zu Gast bist.
Gerne, ich sag danke.
Dann sehen wir uns jetzt nicht demnächst im Stadion, sondern erst wieder zur neuen Saison. Aber wir hören uns hoffentlich bald wieder, nämlich in 14 Tagen bei der nächsten Ausgabe von Hart gecheckt. Bis dahin, Servus, auf Wiederhören.
Servus.
Ciao, Servus.
Podcast schon vorbei? Dann gleich noch was einkaufen. Hart gecheckt wurde präsentiert von Brechtl Bad Aibling, Brandenburg, Raubling und Bad Fallenbach. Bis zum nächsten Einkauf und zum nächsten Podcast.